irgendeiner Weise hinkriegen. Ich habe letztes Mal schon darüber gepredigt, dass wir geliebte Liebende sind und dass ein Großteil unserer Identität darauf basiert, dass Gott uns liebt. Und irgendwie dachte ich, jetzt reicht's auch. Also immer hier über Liebe reden, ist ja auch, wird ja auch mal langweilig, gibt ja Wichtigeres als Liebe im Leben. Und dann merke ich so, nein, das scheint überhaupt nicht zu stimmen. Das scheint eher so die männliche, harte Perspektive zu sein. Aber in der Tat scheint es doch zu sein, irgendwie das Love, das all is what we need, um da mal die Beatles zu zitieren, die auch fast in der Bibel hätten stehen können. Und so hat Gott echt tatsächlich die ganzen letzten 2 Wochen immer wieder irgendwie zu mir über Liebe geredet. Und es waren immer irgendwie so 2 Themen, über die ich nochmal predigen möchte heute. Und konnte mich dann irgendwann auch nicht mehr widersetzen und ihm das ausreden. Und so dachte ich dann, ich mache das und predige jetzt nochmal über unsere Identität als Menschen, die geliebt sind. Und jetzt fürchte ich, dass nächstes Mal schon wieder um das gleiche Thema gehen wird. Also wahrscheinlich kann einfach kein Mensch in 1 oder 2 Predigten das Thema Liebe erschöpfend behandeln. Und man muss immer wieder mal darüber reden. Denn echt, wenn dieser Teil unserer Identität nicht stimmt, wenn wir nicht verstanden haben, dass wir Menschen sind, die Gott liebt und dass wir aus dieser Liebe leben, dann stimmt das Fundament einfach an einer absolut entscheidenden Stelle nicht. Und das wird Auswirkungen haben auf unser ganzes Leben mit Jesus. Und von daher ist es wahrscheinlich gut, sich da auch mal ein bisschen Zeit zu nehmen und das Thema Liebe etwas tiefer zu bedenken und immer wieder mal darüber zu reden. Im Grunde genommen muss ich das Gleiche wie letztes Mal heute auch nochmal sagen. Ich glaube, nichts von dem, was ich sagen werde heute, ist auch nur annähernd schwierig zu verstehen vom Kopf her. Und alles, was ich heute sagen werde, ist extrem schwer zu verstehen vom Herzen her. Und es liegt einfach daran, dass Gottes Reich fundamental anders funktioniert als das Reich dieser Welt. Und dass wir so daran gewöhnt sind, in dieser Welt zu leben und Liebe weltlich zu verstehen, dass es uns ganz schwer fällt, mit dem Herzen die Tatsachen des Reiches Gottes zu erfassen. Und dass es uns schwer fällt, diese Liebe Gottes wirklich tief zu verinnerlichen. Und so hoffe ich einfach, dass Gottes Geist da noch das Seine dazu tut und dass es tiefer rutscht und dass es diese längste Reise antritt von hier nach hier und dass es dann tatsächlich im Herzen ankommt und uns verändert. Wir hatten eine sehr kurze Predigt. Letzten Freitag war ich tatsächlich unter 20 Minuten, was echt ungewöhnlich ist für die Identitätsreihe. Deswegen müsst ihr besonders gut zuhören, denn die Punkte werden an euch vorbeirauschen wie Bäume auf der Autobahn und werden nicht wiederholt. Ich fange an mit einem der berühmtesten Verse, wahrscheinlich dem berühmtesten Vers in der Bibel, nämlich Johannes 3, Vers 16. Wer weiß nicht, was in Johannes 3, Vers 16 steht? Okay, keiner, kann natürlich auch daran liegen, dass es hinter mir steht. Aber Johannes 3, Vers 16, meine Güte, der steht in jedem evangelistischen Traktat, der steht in jedem Buch, wo jemand seine Bekehrungsgeschichte erzählt. Also immer wieder Johannes 3, Vers 16, ganz berühmter Vers. Und manchmal ist das ja so, dass die berühmten Verse uns am meisten Schwierigkeiten bereiten, weil wir so sehr daran gewöhnt sind, dass wir das Wort Gottes da gar nicht mehr zu uns sprechen können, weil wir immer denken, so ja, das habe ich ja schon 1000 Mal gehört, das kenne ich ja schon. Aber es geht überhaupt nicht darum, irgendetwas zu kennen, sondern es geht ja darum, etwas zu erleben und ins Fundament einzubauen. Und deswegen müssen wir uns damit nochmal neu auseinandersetzen. Und ich muss auch sagen, es gibt so Phasen, wo ich es auch schwierig fand, mich auf diesen Vers einzulassen. Aber so in den meisten Phasen meines Lebens rührt es mich echt fast zu Tränen, wenn ich lese, was da steht. Und hier heißt es, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Und was hier steht, ist, dass es nur eine einzige Motivation für Gott gegeben hat, Jesus sterben zu lassen. Können wir noch ein bisschen erweitern und können sagen, es gibt nur eine einzige Motivation dafür, dass Gott überhaupt erst Mensch geworden ist und hier als einer der unseren gelebt hat, dass es nur eine Motivation gab, irgendwie, dass er in der Armut eines Stalles geboren wurde, dass es nur eine Motivation gab, irgendwie, dass er ans Kreuz hat sich nageln lassen und auferstanden ist und diese ganzen Beschwernisse auf sich genommen hat. Und diese aller einzige Motivation ist Liebe. Und das fällt uns komischerweise doch als Christen irgendwie gerade so schwer zu verstehen, dass Gott uns einfach liebt und dass er es alles aus Liebe gemacht hat. Man hat in der Welt irgendwie so ein Denken, dass wenn jemand sich etwas kauft und gerade noch einen hohen Preis dafür ausgibt, dass er ja irgendetwas davon erwartet, dass es sich in irgendeiner Weise bezahlt macht oder wirtschaftlich gesprochen, dass es sich amortisiert, dass die Kosten in irgendeiner Weise wieder reingebracht werden, dass wir uns nicht vorstellen können, dass jemand aus reiner Liebe, ohne irgendetwas zurückzuverlangen, etwas kaufen könnte. Und doch ist das tatsächlich die einzige Motivation. Es geht Gott darum, dass er etwas haben wollte, was er abgöttisch liebt. Mal ganz bewusst irgendwie einen politisch unkorrekten Ausdruck benutzt. Also dass es etwas gibt, irgendwie, das er so sehr liebt, dass er es unbedingt haben wollte. Und dass es dabei überhaupt nicht darum geht, dass er irgendetwas zurückbekommt, sondern aus reiner Liebe wollte er uns haben. Und so möchte ich mal vorschlagen, dass es irgendetwas am Menschen geben muss, das wir in der Regel nicht mehr sehen, dass Gott aber so fantastisch findet, dass er bereit war, alles dafür zu geben. Und interessanterweise auch nicht nur Gott, sondern der Teufel sieht das ganz genauso. Und auch der Teufel ist ja mal Fleisch geworden. Ganz am Anfang der Bibel in Form einer Schlange ist er dann ins Paradies gekommen. Also Satan hat es nur bis zur Schlange geschafft. Irgendwie so die Menschwerdung hat nicht funktioniert. Aber auch er irgendwie hat offenbar etwas in uns gesehen, wie das sich so rentiert für ihn oder das ihn so interessiert, dass er bereit war, irgendwie dafür Schlange zu werden, da ins Paradies zu gehen, uns zu belabern. Und er scheint es auch zu sehen, wie dieses unendlich Kostbare und Schöne und Herrliche, was da in uns drin ist. Und ich habe so oft irgendwie Predigten gehört, ne, evangelistische Predigten und auch sicherlich ein paar davon gehalten, wo es eigentlich irgendwie immer darum geht, ist es nicht total abgefahren, dass dieser Gott, der so herrlich ist, für Leute wie uns stirbt? Und der Gedanke dabei ist eigentlich immer das gleiche, nämlich wir sind es überhaupt nicht wert, dass Gott Mensch wird. Wir sind es überhaupt nicht wert, dass Gott für uns stirbt. Und es ist einfach nur Gottes wunderbare, riesengroße Gnade, die das möglich macht. Und ich sag mal, auf eine Weise ist das richtig. Und es ist schön, das so zu sehen, wie das Gottes Gnade so groß ist. Aber auf eine andere Weise ist es auch falsch. Weil es zeigt zwar Gottes Charakter, aber es zeigt nicht unseren Wert. Und es steht immer irgendwo dann am Ende der Gleichnis, der Gleichung, dass Gott eigentlich schlecht geplant hat, irgendwie, dass er sich etwas erkauft hat und alles dafür gegeben hat, was es nachher überhaupt nicht wert ist. Und ich glaube, es liegt einfach nur daran, dass wir unseren Wert nicht erkennen. Und wenn Evangelisten dann sagen, ich würde das niemals gemacht haben, ich würde niemals irgendwie für einen Menschen sterben, das kann nur Gott, dann heißt das, dass sie auch einfach nicht den Menschen mit Gottes Augen sehen können und dass sie nicht erkennen, was wir für einen Wert haben und dass wahrscheinlich irgendwie alles anders wäre, wenn sie erkennen würden, was ein Mensch eigentlich ist und wie herrlich wir aus Gottes Sicht sind. Und so meine ich, ganz ehrlich, wenn wir einen Blick darauf kriegen könnten, in welcher Schönheit Gott uns sieht, würde wahrscheinlich keiner von uns zögern, für einen anderen Menschen sein Leben zu geben. Würde wahrscheinlich jeder sagen, Mensch, das lohnt sich total, da ist so eine Herrlichkeit drin. Und das Problem ist, dass wir es einfach irgendwie verlernt haben, diese Herrlichkeit zu sehen. Das ist, glaube ich, auch fast schon, je älter man wird, irgendwie umso zynischer wird man ja irgendwie leicht und umso abgeklärter und bitterer wird man. Und es wird immer leichter, irgendwie Fehler an Menschen zu finden und Schwierigkeiten zu finden. Und man sieht immer mehr irgendwie schlechte Seiten, irgendwie auch an sich selber und an allen anderen natürlich sowieso irgendwie schon mal zuerst. Und das Bild irgendwie von uns selber wird ja komischerweise immer schlechter. Also es ist ja ganz selten mal, dass es im Alter besser wird. Und so kommen wir immer weiter irgendwie von dieser Erkenntnis weg, irgendwie, dass Menschen eine totale Schönheit haben und etwas absolut Kostbares haben und etwas, das so anziehend für Gott war, dass er die Herrlichkeit im Himmel verlassen hat, um uns zu kaufen. Und im Grunde genommen ist das Abgefahrenste. Irgendwann muss es ja im Himmel mal so einen Dialog gegeben haben oder irgendwie so eine Frage, wo Gott gesagt hat, was kostet eigentlich so ein Mensch? Was wird das mich kosten, Menschen zu kaufen? Und ich weiß nicht, ob dann so ein bisschen Diskussion war, irgendwie, ob da ein Engel vorbeigekommen ist und gesagt hat, irgendwie, ja, ich weiß nicht, vielleicht probieren wir es mal mit einer Tonne Gold. Und irgendwann kam dann so der wahre Preis, nämlich das Blut Jesu. Und Gott hat gesagt, das lohnt sich. Wir sind so toll, das lohnt sich. Und ich rede hier nicht von der Menschheit, ne, das ist dann irgendwie immer sowas Abstraktes, sondern ich rede eigentlich davon, irgendwie, dass Gott gesagt hat, es lohnt sich, mir so eine Julia zu kaufen, irgendwie für das Blut Jesu. Es lohnt sich, mir so einen Wolfgang zu kaufen. Und das ist wirklich mir das Blut Jesu wert. Und es wird für uns eine wichtige Sache sein, zu erkennen, dass wir wirklich einen hohen Wert für Gott haben und dass wir unseren Wert von dem her bestimmen, wie Gott uns sieht, und dass wir unseren Wert nicht irgendwie von unserer zunehmend zynischen Denke bestimmen lassen, sondern dass wir erkennen, dass wir wirklich ganz schöne, kostbare, wunderbare Leute sind. Am Anfang ist das vielleicht noch ganz toll irgendwie, ne, dass man Gott groß macht, dadurch, dass man sich selber klein macht. Aber nachher, im Leben mit Jesus, wird das ganz, ganz ätzend. Und wenn du immer irgendwie mit diesem Bild lebst, dass du es eigentlich überhaupt nicht wert bist und dass Gott eigentlich total dumm gehandelt hat, indem er dich gekauft hat, und dass du einfach überhaupt nicht würdig bist, geliebt zu werden, dann macht das Beziehung mit Gott kaputt. Ich meine, wenn du dir vorstellst, es gibt ja manchmal irgendwie so Beziehungen zwischen Menschen, und da ist jemand, der liebt den anderen total, und der andere hat aber nur die Selbsterkenntnis über sich, dass er die totale Scherbe ist und völlig unwert ist von Liebe, dann kannst du dir vorstellen, das ist eine total harte Beziehung. Wenn du immer kommst irgendwie und deinem Partner versuchst, seine Liebe zu zeigen, und der sagt, ja, glaube ich aber nicht, irgendwie mich kann niemand lieben, dann macht das etwas mit einem. Das ist unglaublich hart, in sowas zu leben. Und ich glaube, dass ganz viele Christen in so einer Art von Gottesbeziehung leben und dass Gott zu uns sagt, irgendwie, dass wir toll sind, und dass wir immer wieder sagen, nein, sind wir nicht, und das glaube ich nicht. Und es ist eine Möglichkeit, Gottes Liebe echt effektiv aus deinem Leben auszuschließen, wenn du nicht erkennst, dass du tatsächlich kostbar und herrlich für Gott bist. Und ich kann es verstehen, irgendwie so rein emotional, irgendwie ist mir das auch manches Mal irgendwie ein bisschen hart gewesen, wenn Gott irgendwie so in Anbetungszeiten sowas auf eine sehr emotionale Weise irgendwie gekommen ist und darüber geredet hat, dass er mich gut findet und liebt und so, fand ich das manchmal echt ganz schön hart, an mich rankommen zu lassen. Aber ich weiß, dass es stimmt und dass ich meine Perspektive von mir selber nicht davon bestimmen lassen kann, wie ich selber mich sehe, sondern dass es entscheidend ist, wie Gott mich eigentlich sieht. Und so habe ich irgendwie die Hoffnung hier, dass wir auf eine positive Weise das lernen können, uns selber richtig toll zu finden. Und ich weiß, das klingt schon wieder irgendwie total seltsam, aber ey, ich meine, was soll's? Gott sagt, dass wir toll sind, also sind wir toll. Ich rede ja jetzt auch nicht davon, dass wir jetzt hier die arrogantesten Schnösel überhaupt werden sollen, sondern dass wir in wahre Demut reinkommen sollen. Und wahre Demut bedeutet, dass Gottes Meinung höher ist als unsere Meinung und dass wir uns demütig unter Gottes Meinung unterordnen. Und wenn Gott nun mal sagt, ich habe dich wunderbar gemacht, dann können wir nicht sagen, das stimmt nicht, du hast mich nicht wunderbar gemacht, sondern du hast mir eine fiese Nase gemacht. Wenn Gott das sagt, dann stimmt das. Und dann sollten wir mit dieser Erkenntnis von uns selber rumlaufen, dass wir tatsächlich tolle Leute sind. Und so komme ich zur zweiten Bibelstelle, ist gleichzeitig auch die letzte. Und die scheint vielleicht gar nichts mit dem Thema zu tun zu haben, aber tatsächlich hat sie tierisch viel damit zu tun. Da brachte man Kinder zu ihm, damit er ihnen die Hände auflegte. Die Jünger aber wiesen die Leute schroff ab. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran. Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Amen, das sage ich euch. Wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in seine Arme und legte ihnen die Hände auf und segnete sie. War eine ganz normale Szene damals. Die Juden haben ihre Kinder gerne zu Rabbis gebracht, die da vorbeigezogen sind, weil sie sich da einen besonderen Segen von erwartet haben, wenn die ihnen die Hände aufgelegt haben und für sie gebetet haben. Ist bei uns so im protestantischen Bereich eher etwas unüblich. Katholiken machen das, glaube ich, immer noch gerne, irgendwie, wenn mal ein Bischof in der Nähe ist, irgendwie das Kind mitbringen, um Hände aufgelegt zu kriegen. Und ist vielleicht auch gar nicht mal so ein schlechtes Prinzip. Also im Grunde war das was ganz Normales, aber die Jünger haben das nicht gut gefunden. Die Jünger haben scheinbar nicht gesehen, wie das Kinder etwas Tolles, Kostbares sind, und wollten lieber Jesus von den Kindern freihalten. Und dann kommt Jesus und sagt so, hey, wird sogar unwillig und sagt so, nee, mach das nicht irgendwie, ich möchte echt gerne für die beten, ich möchte sogar gerne in den Arm nehmen, denn solchen Leuten gehört Gottes Reich. Und eigentlich ist das ganz leicht zu verstehen, was Jesus da sagt. Und das Besondere an Kindern, da wird ja ganz oft darüber spekuliert, was ist denn jetzt das Besondere, warum hat Jesus die so besonders hervorgehoben? Und das hat einfach etwas damit zu tun, mit der Haltung, wie sie etwas annehmen. Und ich glaube, was Jesus sagen wollte, ist, dass Kinder nicht dieses merkwürdige Konzept haben, dass man für etwas, was man geschenkt kriegt, etwas zurückgeben muss, sondern dass Kinder sich ganz einfach freuen, wenn sie etwas geschenkt kriegen und ganz schnell damit weg sind. Sogar, dass man als Elternteil scheinbar sogar hinterherlaufen muss und sagen muss, sag doch wenigstens noch mal eben Danke. Nicht mal daran denken, die Kinder irgendwie sind froh, dass sie etwas bekommen haben. Und im Alter wird es anders. Ich weiß nicht so genau, wann dieser Punkt ist, aber irgendwann wird man misstrauisch. Und so glaube ich, wenn ich jetzt hier ein großes Geschenk hätte und hier mit einem 1.000-Euro-Schein, gibt es einen 1.000-Euro-Schein? Was ist denn der höchste? Ich habe ja immer nur so 5er. Was ist denn der höchste? 500 ist der höchste? Okay, wenn ich jetzt mit einem 500-Euro-Schein irgendwie kommen würde, irgendwie zu Uli und sagen würde, Uli, ich schenke dir 500 Euro, dann würde Uli mit Sicherheit irgendetwas in der Richtung, nee, glaube ich nicht, du würdest nicht Danke sagen. Okay, dann bist du ein total schlechtes Beispiel. Du bist schon kindlich genug geworden. Aber ich vermute, die meisten Leute, zu denen ich gehen würde, die würden sagen, was willst du denn dafür haben? Und wären total misstrauisch, ob sie dieses Geschenk annehmen könnten. Weil man irgendwo dieses Gefühl kriegt im Alter, und ich weiß, wie gesagt, nicht genau, wann es kommt, aber irgendwann entwickelt sich dieses Gefühl, wenn mir jemand etwas schenkt, dann macht er das nur, weil er irgendetwas als Gegenleistung von mir erwartet. Und es ist nicht möglich, dass mir irgendjemand einfach etwas schenkt. Und das ist total blöd, wenn wir mit Gott leben. Ich meine, Gott will uns dauernd etwas schenken und wir sind permanent misstrauisch und sind unsicher, ob wir das einfach annehmen können. Und oft ist es so, je mehr wir gesegnet sind, umso größer wird unser schlechtes Gewissen und wir fragen uns umso mehr, irgendwie, was wir denn jetzt alles irgendwie für Gott tun könnten, welche Sünde wir unter die Füße kriegen müssen, mit wem wir noch Zeugnis geben müssen und so weiter, um uns das irgendwie zu erkaufen, was Gott uns geschenkt hat. Und was Jesus hier jetzt sagt, ist totaler Blödsinn. Man kann Gottes Reich nicht erwerben, man kann es nur geschenkt bekommen. Und man kann auch Gottes Liebe nicht erwerben, man kann sie nur geschenkt kriegen. Boah, und das ist echt so ein Punkt. Ich selber arbeite ja nun auch schon seit 18 Jahren, bin ich jetzt Christ. Und eigentlich so seitdem irgendwie bin ich ja mehr oder weniger mit beschäftigt, das Reich Gottes irgendwie an mich zu reißen und manchmal mir das Reich Gottes zu verdienen und dann wieder irgendwie zu verstehen, wie das ich es nicht verdienen kann. Und irgendwie immer wieder irgendwie über meinen eigenen Schatten zu springen und meine eigene psychosoziale Gewordenheit hinter mir zu lassen. Und ich finde das teilweise echt so schwer, immer noch etwas von Jesus einfach nur als Geschenk anzunehmen. Aber wir müssen das eigentlich lernen. Wir müssen es echt lernen, dass wir mit jemandem zusammen sind, der keine Hintergedanken hat, der nichts von uns verlangt, sondern der uns bedingungslos etwas geben möchte. Und ich glaube, ein weiterer Aspekt in dieser Geschichte, und ich weiß, ich lehne mich jetzt so ein bisschen aus dem exegetischen Fenster hinaus und kann auch sein, dass ich irgendwie da runterfalle und aus dem bibelauslegerischen Fenster hinaus. Genau. Und kann sein, dass das nicht stimmt, aber auf jeden Fall, mich hat es total gesegnet und wenn ihr es anders seht, dann könnt ihr das auch gerne anders sehen und mir, nein, bitte nicht nachher sagen. Aber im Griechischen ist das ziemlich deutlich, dass Jesus von einem kleinen Kind redet. Er redet nicht irgendwie von einem Kindergartenkind, schon gar nicht von einem Schulkind. Habe ich mir früher immer so vorgestellt, dass da irgendwie so ein 12-Jähriges oder sowas ist, das Jesus in die Mitte gestellt hat. Aber das Griechische ist ziemlich deutlich. Es ist ein Kleinkind, ein Säugling möglicherweise. Also auf jeden Fall irgendetwas, was ganz klein ist. Und ich glaube, das Besondere an solchen Kindern ist, dass sie vieles über das Leben noch nicht gelernt haben. Und dass sie auch vieles über sich selber noch gar nicht gelernt haben. Und dass diese ganzen komplexen Zusammenhänge, die wir nachher im Laufe des Lebens lernen, da überhaupt noch nicht da sind. Ich habe gelesen, dass Kinder ungefähr im Alter von 2 Jahren überhaupt erstmal anfangen, sich selbst im Spiegel zu erkennen. Vorher sehen die bloß einen Spielkameraden, mit dem man möglicherweise irgendwas machen kann. Und dann irgendwann so ab 2 Jahren, und wir gucken sie in den Spiegel und sehen sich selber. Und dann fangen diese ganzen Prozesse an, irgendwie, dass man das Ich herausbildet, irgendwie, dass man sich selber irgendwie mehr als eine eigene Persönlichkeit wahrnimmt, irgendwie, dass man Dinge über sich erfährt und halt diese ganze Identitätsbildungsprozesse anfangen. Und das sind alles Sachen, irgendwie, die in diesem Kind, das Jesus in die Mitte gestellt hat, noch nicht da waren. Und ich glaube, was Jesus damit sagen möchte, ist, dass vieles, was wir nachher lernen, uns absolut im Weg steht, wenn es darum geht, mit ihm zu leben. Und dass wir ab diesem Moment vieles lernen, was wir brauchen, um in der Welt zu bestehen. Und dass diese ganzen Zusammenhänge von etwas tun und etwas anderes dafür kriegen, dass das total wichtig ist, um hier zwischenmenschlich zu agieren. Aber dass wir Stück für Stück die Fähigkeit verlieren, einfach nur für Gott da zu sein und einfach nur mit Gott zusammen zu sein. Und das scheint etwas zu sein, was Jesus da wirklich beklagt hat, was er nicht gut gefunden hat und wo er sagt, hey, wir müssen eigentlich wieder dahin zurückkommen. Wir müssen eigentlich wieder dahin zurückkommen, dass wir uns mehr irgendwie für die Quelle interessieren, von der etwas kommt, als für uns selber, die wir versuchen, das aufzunehmen. Und wir müssen irgendwie dahin kommen, dass wir es einfach wieder glauben, irgendwie wenn Gott etwas Positives zu uns sagt und nicht irgendwie sofort reflexartig dann sagen, so nein, das kann überhaupt nicht stimmen, ich bin gar nicht irgendwie so toll, ich habe das überhaupt nicht verdient. Auch wenn man mal drüber nachdenkt, eben, der Gedanke ist unglaublich komplex, dass man etwas nicht verdient hat, was jemand anders einem gibt. Also das sind so viele Schritte irgendwie eigentlich dazu nötig. Erst muss man überhaupt mal irgendwie rausfinden, dass ein Zusammenhang bestehen könnte zwischen einem Geschenk und einer Gegenleistung. Dann muss man irgendwie gucken, irgendwie, dass der Empfänger des Geschenkes irgendwie möglicherweise nicht würdig ist und muss eine entsprechende Werteskala aufbauen. Danach muss man sich selber irgendwie mit dieser Werteskala vergleichen und merken, dass man dabei irgendwie zu kurz kommt. Und dann kann man eigentlich erst irgendwie diesen Zusammenhang herstellen. Und ich glaube, man muss echt schon ganz schön alt sein, um das wirklich irgendwie zu verstehen und wirklich hinzukriegen. Und was Jesus sagt ist, hey Leute, lass uns das nicht machen, lass uns wieder sein wie Kinder und lass uns das doch einfach annehmen. Lass uns doch einfach mal glauben, dass Gott uns wirklich liebt und darauf unsere Identität aufbauen und nicht irgendwie unsere Identität, die wir über uns selber gelernt haben, darüber zu entscheiden, ob das Angebot, das Gott uns macht, realistisch ist oder nicht. Also im Grunde genommen total bekloppt wieder. Wir denken wieder mehr vom Menschen her als von Gott her und kommen so irgendwie in eine theologische Schieflage und schlimmer noch in eine Lebensschieflage rein, weil es uns dadurch schwerfällt, das anzunehmen, was Jesus für uns hat. Also worum es ging in dieser Predigt, ich finde das ein bisschen schwer, über solche Sachen zu predigen, weil es halt einfach keine intellektuellen Sachen sind. Und zum einen bin ich ein intellektueller Typ und zum anderen ist Predigen eine intellektuelle Sache. Und ich finde das ganz schwer, irgendwie Sachen zu sagen, die im Grunde genommen einfach sind, irgendwie aber das Herz erreichen sollen. Was ich im Grunde genommen sagen möchte, ist ganz remscheiderig ausgedrückt, ihr seid die Geilsten. Gott findet euch richtig gut und Gott möchte euch beschenken. Und wir sollten lernen von uns, so zu denken, dass wir wirklich gut sind in Gottes Augen, dass er uns einfach wirklich mag, dass er uns total schätzt. Und wir sollten diese anderen Sachen echt aus unserem Leben rauskriegen. Wir sollten uns nicht irgendwie selber schlecht denken, sondern wir sollten uns von der Warte aus sehen, wie Gott uns sieht. Und so würde ich euch gerne mal empfehlen, oder nein, ich möchte euch nicht empfehlen, ich möchte euch bitten, ich möchte euch fast irgendwie sogar darauf festnageln. Fangt an, positiv über euch zu denken, dann fangt an, positiv über euch zu sprechen und danach, oder vielleicht schon dabei, fangt an, positiv über andere Leute zu reden und auch mit denen positiv zu reden. Vier Sachen also im Grunde. Ich fände das super, wenn wir eine Atmosphäre irgendwie hätten in der Gemeinde, in der man permanent gelobt wird. Von mir aus auch manchmal irgendwie total unrealistisch. Solange das nicht ironisch und zynisch wieder dabei rüberkommt, finde ich das auch gar nicht schlecht, irgendwie mal jemanden zu sagen, hey, du bist wirklich toll. Du bist absolut herrlich. Du bist wunderbar gemacht. Irgendwie Gott hat so einen guten Tag gehabt, als er dich geschaffen hat. Und irgendwie du bist so ein, intelligenter Typ oder wenn er nicht intelligent ist, irgendwie, du bist so schön einfältig. Wie auch immer, aber irgendwie, dass wir in so ein Klima reinkommen, dass wir mehr irgendwie das in uns sehen, was Gott in uns sieht, als das, was Menschen in uns sehen. Und echt, es ist so leicht, irgendwie Leute zu kritisieren. Echt, es ist so leicht, irgendwie, keine Ahnung, Fehler zu finden. Und das ist primitiv. Irgendwie, das ist geistlichen Leuten im Grunde genommen überhaupt nicht würdig. Denn wir haben einen ganz anderen Blick und wir sollten diesen Blick lernen. Und das Zweite kann ich jetzt gerade schlecht machen. Also ich hatte Freitag dann noch so einen Eindruck irgendwie zum Ende. Irgendwie der geht mir auch bis heute nach. Aber ich muss braucht mal irgendeine Requisite dafür. Die Wenn ich zu euch sage, dieses Klebeband ist himmelblau, was sagt ihr dann? Genau, dann sagt ihr, es ist falsch. Und genau den gleichen Reflex sollten wir uns antrainieren, wenn es um unsere Identität geht. Wenn das nächste Mal irgendwie jemand dir sagt, du bist total blöd, sollte reflexartig kommen, das stimmt nicht. Und eigentlich ist etwas in uns drin, irgendwie das Lüge korrigiert und das Wahrheit ausspricht. Aber komischerweise, wenn es um uns selber geht, dann fällt uns das echt ganz schön schwer. Bei Klebeband ist das überhaupt keine Sache, aber Klebeband ist auch überhaupt nicht entscheidend für unsere Identität. Und ich würde mir das echt wünschen, dass der gleiche Reflex kommt. Irgendwie, wenn da jemand etwas Schlechtes über dich sagt, dass du sagst, nein, das stimmt nicht. Gott hat mich total toll gemacht. Und ob du das siehst oder nicht, ist mir völlig egal. Aber dieses Klebeband ist schwarz und meine Identität ist gut. Und zweiter Schritt wäre dann vielleicht, wenn du irgendjemand hörst, mit der über deinen Bruder oder deine Schwester was Schlechtes sagt, irgendwie dann könntest du auch wieder an dieses Klebeband denken und sagen so, nein, das stimmt nicht. Mag sein, wie er oder sie hat sich gerade schlecht verhalten, aber trotzdem ist ein toller Typ, hat Gott was ganz Wunderbares mitgemacht. Und dass wir es echt lernen, irgendwie die Lügen, die über uns ausgesprochen werden, zu parieren und Wahrheit über uns anzunehmen. Amen.